Das ist ein Power-Wrestling-Podcast.
Der große Wrestling-Poet ist gestorben. Wir erinnern an den Genius Lanny Poffo. Außerdem kümmern wir uns ausführlich um AEW mit Rampage und Dynamite. Und es gibt den Blick auf das Line-Up für NXT Vengeance Day an diesem Wochenende. Es ist Freitag, der 3. Februar 2023.
Und jetzt Ringside, der Power-Wrestling-Podcast. Mit Christian Bruns und Shaggy Schwarz.
Wenig schöner als eine frische Ringside-Ausgabe und das auch noch zum Wochenende mit mir, Etta Bruns und Ed Shaggy Schwarz, der das Wochenende, ich darf es verraten, in Hamburg verbracht hat, aber dennoch Zeit fand, sich den Royal Rumble anzugucken. Eine Veranstaltung, ja, die hier oftmals jetzt schon Thema war. Aber ich komme nicht umher, mal kurz erstmal abzufragen, wie es A, ihm geht und B, wie er denn damit zufrieden ist, was da am vergangenen Samstag in San Antonio, Texas passiert ist.
Das war schon die Anmoderation für mich. Ach, schön, schön gemacht. Hallo, wunderschönen guten Tag, lieber Chrissy Bruns. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer.
Entschuldigung, ich mache hier die Begrüßung und die erste Frage alles direkt, weil wir haben hier so viel Programm.
Ja, wir haben viel Programm, deswegen will ich mich auch ein bisschen zügiger begrüßen. Nicht mich begrüßen.
Ich selbst,
begrüßen.
Ja, begrüße dich doch mal selbst. So viel
Hallo,
Zeit muss sein.
Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Okay, dann fangen wir an. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, hier wieder dabei sein zu dürfen nach einer kleinen Pause in Hamburg. Du hast es gesagt, aber ich war tatsächlich privat in Hamburg mit meiner Freundin und Das war sehr, sehr schön. Wir waren in der Panikstadt, Panic City von Udo Lindenberg in dieser Ausstellung, die wirklich sehr, sehr cool ist. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid, solltet ihr euch diese Ausstellung auf der Reeperbahn anschauen. Hat super viel Spaß gemacht, obwohl ich tatsächlich mit Udo Lindenberg wenig Berührung vorher hatte. Aber ich fand, das war so ein Weg durch sein Leben mit sehr vielen modernen Ausstellungselementen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende standen wir auch, erstmal haben wir mit ihm gemeinsam was gesungen.
Mit Udo?
Und am Ende, ja, der war digital zugeschaltet.
Ach so, okay.
Und am Ende waren wir nochmal digital auf der Bühne zugeschaltet mit einer VR-Brille. Also insgesamt eine sehr coole Ausstellung, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und der Royal Rumble, der...
Übrigens, gebürtiger Münsterländer Udo Lindenberg aus Gronau. Ich glaube, auch in Bocholt hat er noch so familiär irgendwo Wurzeln. Es gibt also auch neben mir noch berühmte Münsterländer. Gegenteil wäre Dennis Meiss zum Beispiel oder der ehemalige Gesundheitsminister. Da möchte man ja auch nichts mit zu tun haben. Aber auch coole Leute, die daherkommen.
Ja, ganz, ganz gewiss. Also ihr zwei seid auf jeden Fall coole Leute. Und Gronau, da waren wir auch. Also in der Ausstellung sind wir auch kurz nach Gronau gewandert. Also schaut sie euch an, es lohnt sich definitiv.
Ach, in der Ausstellung. Da gibt's ja das große, gibt's auch ein Rock'n'Roll-Museum in Gronau. Also was der Münsterländer so für Rock'n'Roll hält, das ist da ausgestellt.
Ja, wahrscheinlich irgendwas von Genesis. Egal. Ja, und den Royal Rumble habe ich auch gesehen und muss sagen, ja, willst du meine Meinung dazu direkt wissen? Oder
die Hörer wollen das, haben mir schon einige Faxe geschickt.
Also ich unterm Strich muss ich sagen, war der ganz gut, hat Spaß gemacht zu schauen, vor allem natürlich das Ende hat alles nochmal rausgerissen, denn das Ende ist ja natürlich da auch, mit dem Ende geht man meistens nach Hause, mit dem Ende hört auch quasi eine Show meistens auf und ist so, bin Profi und in diesem Fall war es auch so, mit dem Ende hat es diesmal auch aufgehört und das Ende war wirklich herausragend. Also Markus hatte schon gesagt, eine der besten Angles, die er in den letzten 15, 20 Jahren gesehen hat und dem kann ich tatsächlich nur zustimmen, da hat alles gestimmt und es hat unglaublich gut funktioniert. Die Rumbles waren unterhaltsam, beide fast, also der Männer-Rumble hat mir noch mal einen Tick besser gefallen als der Damen-Rumble, muss ich sagen, aber die waren schon unterhaltsam. Kann man so machen, waren jetzt nicht herausragend. Ich habe mich natürlich sehr für Gunther gefreut, das hat Spaß gemacht und ich habe mich für Rhea Ripley gefreut. Ansonsten okay, also kein Rumble, den ich mir jetzt sofort nochmal anschauen muss, aber so den Angle am Ende, den habe ich mir jetzt gleich direkt schon dreimal angesehen, weil es einfach großartig war.
Und mit Cody Rhodes kannst du auch gut leben. Auch virtuell in diesem Fall, ihr lebt ja nicht unter einem Dach.
Nee, noch nicht zumindest. Also ich muss sagen, ja, also warum nicht das Naheliegendste wählen, wenn man sich hier nicht für Sammy entschieden hat, wenn man da einen anderen Weg geht. Wir haben ja beide auf Sammy getippt, glaube ich. Und Cody war ja dann natürlich das Naheliegendste. Ja, da ich, also zumindest einer von uns beiden hat in unserem gemeinsamen Podcast auf Sammy getippt. Und Cody ist definitiv dann auch jedenfalls die naheliegendste Wahl. Und warum nicht mit dem Offensichtlichen gehen, finde ich in Ordnung.
So, an diesem Wrestling-Wochenende ja noch einiges los. Es gibt auch einen NXT-Premium-Live-Event und AEW, auch noch existent, kam ja in den letzten Tagen, ich würde nicht sagen zu kurz, aber etwas am Radar, am Außenrand jetzt in dieser Royal Rumble Zeit. Wir müssen aber auch noch über ein eher trauriges Thema heute sprechen.
Das Wrestling-Top-Thema.
Das ist der Tod von Lanny Poffo, den Mann, den die Ältesten unserer Fans, und zum Glück Shaggy Schwarz, der neue älteste Podcaster Deutschlands hier am Start, der kennt ihn noch, er hat ihn noch live miterlebt. Lanny Poffo, den man noch als The Genius kennt, mit der Robe und der großen, lieblichen Poesie, die er gerne mal vorgetragen hat. Das war in den frühen 90ern, da hat Shaggy Schwarz ja schon die World Wrestling Federation im Fernsehen gesehen.
Ja, tatsächlich habe ich damals schon das Wrestling verfolgt und ich muss sagen, Genius war schon eine sehr schillernde Persönlichkeit. Also der hat mich damals schon sehr unterhalten. Ich war auch ein großer Fan von Mr. Perfect und der ist ja auch zeitweise als sein Manager ja aufgetreten, auch in der Graf, vor allem in der Fehde mit Hulk Hogan damals auch und dann auch so Anfang der 90er noch, bis er dann irgendwann von Mr. Perfect losgerissen wurde. Perfect bekam den Coach an seine Seite gestellt. Keine große Geschichte. Bobby Heenan natürlich auch noch damit involviert. Darf man auch nicht vergessen. Aber der Genius hat ja auch noch die Beverly Brothers gemanagt. Auch das
ja.
Eine sehr coole Kombi, wie ich finde. Hat total Spaß gemacht. Bo und Blake Beverly, die Beverly Brothers. Das war schon eine tolle Kombination. Ist Lanny Poffo nicht auch zeitweise als, ich glaube, so ein paar Auftritte als Battle Cat? Kannst du dich an den noch erinnern? Das war ja Bob Bradley oder so unter der Maske auch. Aber da war eine zeitweise auch der Genius mal drunter, meines Wissens.
War er das? Es wurde ja jahrelang diskutiert, wer steckt unter der Maske von Max Moon, beziehungsweise war da mal der Conan drunter, was dann ja irgendwann auch dahingehend aufgelöst wurde. Ich weiß gar nicht, ob Lanny Poffo auch mal unter dem Battlecat-Kostüm steckte, kann der aber auch sagen, als Battlecat seine ersten Auftritte hatte, ja. Da fühlte man sich auch hineingezogen in eine andere Welt, diese Mischung aus Mensch und Tier, die da aufgetreten ist.
Ja, noch krasser als der Mantor. Aber lass uns bei Lanny Poffo bleiben. Das ist wirklich wohl ein sehr, wie ich höre, sympathischer Typ gewesen. Der war ja auch ein paar Mal in Deutschland schon, ist da auch ein paar Mal aufgetreten. Ich habe ihn jetzt nie persönlich kennengelernt, aber ich habe sehr viel Positives über ihn gehört. Ist auch jemand, der sich auch strikt gegen das Rauchen ausgesprochen hat. Wir beides ja auch strikte Nichtraucher.
Geht.
Und auch tatsächlich dir geht.
Du bist, kommt drauf an, wie viel ich getrunken habe.
Du bist so ein Gelegenheitsraucher?
Ja, schon sehr seltene Gelegenheiten. Aber ich bin auch nicht so strikt gegen das Rauchen wie du, Markus und Lanny Poffo.
Okay.
Tut mir leid.
Meine Freundin raucht auch, von daher gelegentlich. Von daher kann ich damit auch dann leben. Aber trotzdem jemand, der sich für das Gute eingesetzt hat. Der Bruder auch hier natürlich.
Was raucht sie denn? Zigarren?
Tja, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nein, sie raucht schon manchmal Zigarette.
Ja. Tut mir leid, Shaggy Schwarz, aber vielleicht kannst du das dann noch abgewöhnen.
Ja, sie isst auch Fleisch, also von daher, das ist, glaube ich, auch genauso schlimm.
Dann ist das im Einklang. Ach, da hat aber der Shaggy Schwarz noch einiges vor sich mit der Frau. Lanny Poffo, 74 im Wrestling begonnen, natürlich der Vater, ja. Alle reden über den Bruder, Macho Man Randy Savage, logischerweise, da ist die Verbindung. Aber der Vater dieser beiden berühmten Superstars, der war ja auch schon im Catchen aktiv, Angelo Poffo. Und der hatte auch eine eigene Promotion. Gab es Stress in den 70ern mit in Memphis, wo man sich dann auch breit machen wollte mit Jerry Lawler und seiner Crew. So ging das alles los. Es hat 10 Jahre dann noch über in verschiedenen Territorien gearbeitet, bis er dann in die Federation kam, auch noch vor unserer Zeit, so Mitte der 80er. Und war dann ja erstmal Leaping Lanny Poffo, Babyface, aber auch am unteren Ende der Card angesiedelt, durfte dann trotzdem bei House-Shows mal gewinnen. Und das Markenzeichen von Lanny Poffo, ja, das war die Frisbee-Scheibe. Es gibt ja nichts mehr, was die 80er verkörpert als die Frisbee-Scheibe. Okay, schon ein paar andere Dinge. Aber der hat die Frisbee-Scheibe ins Publikum geworfen. Stell dir vor, der Markus wäre da auch schon Fan gewesen. Der hätte auch gerne die Frisbee-Scheibe mal gefangen, ähnlich wie er sich immer die Bret Hart-Brille wünscht, die ja noch in der Post ist.
Wahrscheinlich nicht. Aber später, sein Markenzeichen war ja später, also Genius Gimmick, zu dem er ja dann geworden ist, das war ja quasi der Hochintelligente, der immer ein Gedicht vorgetragen hat mit seinem Klemmbrett in der Hand und diesem, wie heißen diese Hüte? Diese Hüte, die man bekommt, wenn man Uni-Abschluss macht, oder? Wie heißen die denn?
Ja, das sind, ich glaube, die heißen einfach nur Hüte. Vielleicht können wir das nochmal nachrecherchieren. Ich habe gestern auch noch auf Instagram, nee, wie heißt das andere Ding, Twitter einen Clip gesehen, dieser Übergang von Leaping Lanny zum Poeten. Da hat er schon noch als Leaping Lanny mal auch in Gedichtform seinen Gegner gedisst. Und da hat der Vince das wohl mitgekriegt und sieht da, Moment mal ganz kurz, so ein Poet hier bei uns, da machen wir doch was draus. Und dann wurde es der Genius, hast du ja auch schon erwähnt, diese Geschichte mit dem Hulkstar und Mr. Perfect, ja. Das war ja zur Jahreswende, manche würden auch Jahrzehntwende sagen, 89, 90. Ich habe mir das vorhin in Vorbereitung auf diesen Podcast, wir sind ja sehr gut vorbereitet, auch nochmal angesehen. Genius gegen den Hulkster. Saturday Night's Main Event, das letzte 89. Und da hatte der Genius tatsächlich den Hulkster besiegen können. Ja, Moment mal ganz kurz. Das ist nicht irgendwie um einen Titel oder was, sondern per Countout. Und Mr. Perfect war da schuld, weil Mr. Perfect, der hat den Hulkster, der hatte erst den Genius rausgeworfen. Da wollte Hulkster den Genius zurück in den Ring holen. Und da kommt der Mr. Perfect, der Verbündete vom Genius, und schlägt dem Hulkster den Winged Eagle, den Titelbelt, in den Hinterkopf. Und da war der Hulkster erstmal so benommen. Heutzutage wäre das ja kein Finish mehr, ne? Wenn man vom Titelgürtel geschlagen wird, aber damals schon noch. Und natürlich war der Hulkster dann wieder schnell bei Sinnen und konnte dann Mr. Perfect und Genius vertreiben. Und beim nächsten Saturday Night's Main Event hat dann der Hulkster mit dem Warrior gegen Genius und Perfect gewonnen. Das war dann der Startschuss eben für Warrior und Hogan hier schon, wo es da knisterte zwischen den beiden, kurz vor WrestleMania 6. Und nach WrestleMania 6 hatte dann auch nochmal Hogan einen klaren Sieg gegen Perfect geholt bei Saturday Night's Main Event. Hat er sich nicht nehmen lassen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann aber sein, dass zumindest One-on-One im WWE-Fernsehen, da müsste man nochmal genau recherchieren, aber zumindest nicht bei Saturday Night's Main Event und dann also maximal bei einer wöchentlichen Show, wo der Hulkster ja eigentlich nie aufgetreten ist in Matches, also nur äußerst selten, dass der Genius dann quasi 1-0 steht gegen den Hulkster, ne?
Tja, ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Ja. Ich wüsste nicht, dass die beiden nochmal gegeneinander angetreten sind. In Hausshows mit Sicherheit auch nicht. Warum sollte man ihm da den Genius als Gegner geben? Also ich glaube, da könnte es wahrscheinlich sein, eine der wenigen, die mehr Siege über Hogan eingefahren haben als umgekehrt.
Ja, und danach eben auch die Zeit als Manager. Beverly Brothers hast du erwähnt, das waren schon feine Momente. Manager von den Beverly Brothers beim SummerSlam 1992, habe ich auch nochmal einen Clip gesehen, das ist schon so lange her, gegen die Natural Disasters. Da hat er auch noch einen Vortrag gehalten, hat die britischen Fans gedisst, auch über den Austragungsort gesprochen und ist dann aber auch entsorgt worden am Ende, wurde über die Seile geworfen hier.
Ja, das waren alles Gedichte, soll ich unterbreche, die er quasi extra für den Gegner oder auch in dem Fall auch für das Publikum vorher geschrieben hat. Also eigentlich Unikate, die er so auch dann wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur bei Hausshows nochmal eingesetzt hat. Aber für im TV war das quasi einmalig, ein einmaliges Gedicht. Also der Freestyle-Rapper damals auch so ein bisschen schon. Also ich finde, das war schon, der war seiner Zeit voraus.
Das war eigentlich ein Poetry-Slammer in dem Sinne, ne? Weil der hat ja auch geslammt, von daher.
Genau.
So. Genau. Und der hatte vor allen Dingen auch diesen Bruder Randy Savage, was ihm dann auch half, noch mehrere Jahre von 95 bis 99 bei der WCW unter Vertrag zu stehen. Und ohne das jetzt nachgeguckt zu haben, wird er wahrscheinlich nicht allzu viel gearbeitet haben dort. Zumindest fällt mir spontan kein einziges Match.
Ich kann es dir genau sagen. Er hatte ein einziges Match für die WCW.
Ist das so?
Jetzt nicht mehr ein Jahr. Er hatte wohl ein einziges Match für die WCW. Mehr tatsächlich in der ganzen Zeit. Zumindest on TV gar nicht. Also ein Match on TV. Ansonsten tatsächlich nicht mehr eingesetzt worden.
Saß dann ja dann viel zu Hause, aber hat sich's gut gehen lassen. Warum nicht, wenn man den Paycheck da bekommt? War ja nicht der Einzige, der nahezu oder auch komplett gar nicht bei WCW eingesetzt wurde, trotz Vertrag. Und nach der WCW-Zeit auch independent unterwegs. Du hast deine Deutschlandauftritte erwähnt. Bei der DWA, bei Christian Stetter. Auch im November war er noch da gewesen hier in Deutschland. Das schon gehört. Da hatte auch wieder, ne, war ein richtiger Gentleman. Hat die Zeit mit den Menschen hinter den Kulissen verbracht, auch mit den Fans, hat sich da viel Zeit genommen. Also da haben alle immer nur Positives zu berichten gehabt über Lanny Poffo.
Ja, wie gesagt, scheint ein sehr sympathischer Mensch gewesen zu sein. Jemand, der ja aber doch dann auch ein gutes Alter insgesamt erreicht hat. Also von daher
68 da, reicht dir?
Ja, sagen wir mal so. Also es gibt ja viele Wrestler aus der Zeit, ja, die es nicht so lang geschafft haben. Also ich habe mal kurz in der Zeit auch mal nachgeschaut bei deiner Seite, die du auch immer betreibst, Cage Match. Da gibt es tatsächlich am 14.10.97 ein Match von Lanny Poffo bei WCW Saturday Night Main Event. Und rate mal, gegen wen er angetreten ist.
Ja, da ist natürlich jetzt ein weites Feld, wer das sein könnte, ja, 97. Was hat denn Mr. Hole in One?
Nee, selbst Cage Match weiß es nicht. Ach so. Da stehen einfach nur drei Fragezeichen. Also selbst, die wissen, er hatte gekämpft, aber wissen nicht mehr gegen wen.
Peter Shaw oder was?
Wahrscheinlich, vielleicht einen von den drei Fragezeichen, das kann sein. Aber es stehen wirklich nur drei Fragezeichen da.
So, von Leaping Lenny zum Genius und seinen Deutschlandauftritten. Und das eine Bild, was mir von Lanny Poffo in Erinnerung bleiben wird, das war eine Weiß-Doku, ich glaube Dark Side. Da gab es eine Szene, wo er zu Hause auf seinem Bett lag und er hat seinen Fernsehscreen oben an der Wand, an der Decke montiert, sodass er da nur im Bett liegen muss und den Kopf leicht nach oben anwinkeln, um da Fernsehen zu schauen. Ich kann mir vorstellen, in Ecuador, wo er lebte, ich glaube, war auch da verbandelt, so wie das zumindest Fotos zeigen mit einer netten Dame. Da hat er dann viel auf seinem Bett gelegen und oben an den Fernseher gestarrt. Und ganz ehrlich, das sah schon für mich aus wie der Himmel. Und ich hoffe, da geht's ihm jetzt gut. Und er trifft auch seinen Bruder wieder, den Macho Man, der ja schon jetzt auch schon vor bald 12 Jahren bei diesem Autounfall infolge eines Herzinfarkts gestorben ist. Die Zeit vergeht, mein lieber Shaggy.
Ja, die Zeit vergeht definitiv. Und ich kann mich noch an die Rede erinnern, die der Genius Lenny Poffo zu Ehren seines Bruders bei dessen Hall of Fame Aufnahme gehalten hat. Auch das ist sehr rührend und ist auch sehr ans Herz gegangen, ja.
Großer Redner, die Zeit vergeht, haben wir gesagt, auch bei uns hier im Podcast. Deshalb machen wir jetzt mal mit dem Aktuellen weiter.
Endlich wieder Rampage.
Oder zumindest halbaktuell. Rampage vom 27. Jänner, Lexington, Kentucky, letzte Woche aufgezeichnet. Ein typischer Aufbau fürs nächste Dynamite. Wir wollen aber euch auch gerne die Ergebnisse noch mit an die Hand geben, auch an die Verbrannte im Falle von Dennis Mays. Hangman Adam Page, er sollte ja bei Dynamite antreten, gegen John Moxley, Runde 3. Und so gab es hier zum Aufwärmen für ihn Wheeler Yuta. Zwei gute Catcher, Wheeler Yuta, da hast du dich ja schon für ausgesprochen hier bei uns. Und der Hangman, da kommen wir auch gleich nochmal zu bei Dynamite. Wie, also für so große Matches, ja, Hangman auch, also da überzeugt er immer. Haben wir damals auch gegen Bryan Danielson gesehen in seiner Regentschaft. Also ich frage mich heute, worauf ich hinaus will, immer noch, warum ist eigentlich die Regentschaft nie so ganz gezündet, wie er hofft, obwohl er schon ein Charakter ist, der eigentlich mehrdimensional ist und jemand, der auch in so großen Matches durchaus abliefert.
Ja, ich glaube, es liegt auch tatsächlich so ein bisschen am Booking seiner Tage damals, als es passiert war, ja, als er Champion war. Weil der Weg dahin, der war ja gut, der war super. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Tony Khan-Problem, den Wrestler pushen bis zum Titel und dann erstmal wirklich nicht wirklich die besten Ideen haben. Der hing ja dann so ein bisschen auch in der Luft, hat nicht mal mehr die Main Events bestritten als Champion. Also das war dann natürlich eine schwierige Zeit und er ist ja jetzt auch noch nicht der erfahrenste. Vielleicht hat er es auch sich da nicht durchsetzen können und zu sagen, hier, ich bin der Champion, ich muss im Main Event stehen, ich muss größere Geschichten haben. Ich war ja dann auch nicht so spannende Storys, die er danach hatte. Und dann ist er so ein bisschen gefühlt in der Versenkung verschwunden. Und man hat sich ja auch damals dann irgendwie, obwohl man den Hangman ja mag, irgendwie den Titelverlust gewünscht. Ihm hat es dann nach einer Pause wieder gut getan. Und die Rückkehr war ja tatsächlich auch diese großartige Promo in Richtung John Moxley, als er die gehalten hat, war er wieder in aller Munde. Dann kam die Verletzung. Und ich finde die Geschichte mit Mox total gut. Kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Auch das Match mit Wheeler Yuta bei Rampage, absolut unterhaltsam. Und da gab es ja auch nochmal eine Message an John Moxley.
Da gab es nämlich einen Sieg vom Hangman gegen Wheeler Yuta und die Message war, nach seiner Buckshot Lariat, die ins Ziel ging, und Yuta hat sich bis dahin auch wirklich sehr gut geschlagen, das war schon ein Match auf Augenhöhe, hat der Hangman den Death Rider, den Paradigm Shift hier durchgezogen und eben signalisiert, pass mal auf, John Moxley, am Mittwoch bist du dann dran. Wie das ausging, erfahren wir. Der Ricky Starks, der ist noch ein bisschen angefressen, weil er ja den Baseballschläger gegen den Kopf bekommen hat die Woche zuvor, will gegen Jericho antreten. Und Action Andretti, dein Liebling, will auch noch ein Match gegen Sammy Guevara. Der Eddie Kingston, der macht Andeutungen, dass er vielleicht mal beim House of Black jetzt landen könnte. Wissen wir ja nicht, ne? Ob die Mind Games da schon so weit fortgeschritten sind, wann er etwas eine Promo, die das noch offen ließ. Und es gab Jeff Jarrett, Satnam Singh und Jay Lethal gegen die Best Friends und Danhausen. Und wenn Jeff Jarrett, dieser Lümmel, ja, unterwegs ist, da weiß man schon, da ist immer viel Chaos vorprogrammiert bei dem Typ.
Ja, da ist immer auch die Gitarre nicht weit, aber ich muss sagen, ich fand einen anderen Moment ganz besonders in diesem Match. Und zwar, als sich ein Danhausen und ein Satnam Singh, der Creator Kali, wie ihn so schön nennt, wie du damals ja auch erfunden hast, diesen Namen, wie die sich gegenüberstanden. Das war ein wirklich schöner Moment, als Danhausen so nach oben blickte und Satnam Singh so 2 Meter nach unten geblickt hat und da Danhausen gesehen hat. Das war auch der Schlagabtausch danach sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Danhausen. Schon vorher gewesen, bevor er auch bei AEW war, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und der passt einfach hier richtig gut hin. Der passt gut zu den Best Friends. Mir hat das Match auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch der Golden Globe hier kam zum Einsatz.
Ja, der Golden Globe, den ja der Paul Walter Hauser gewonnen hat für seine Rolle in Blackbird. Deutscher Titel In With the Devil, hast du das schon gesehen?
Ja, sehr gute Serie, nur zu empfehlen. Und gerade ja, der Golden Globe finde ich auch zu Recht für Paul Walter Hauser. Sehr toller Schauspieler, wie er hier gezeigt hat. Der hat ja jetzt schon im letzten Jahr bei einigen Sachen überzeugen können. Da ganz besonders, wie ich finde.
Auf Apple TV Plus. Empfehlung von Shaggy und mir. Da lohnt sich's schon. So.
Hast du Shrinking schon gesehen? Oder ich glaube, es gibt die erste Folge schon in Deutschland. Ich glaube.
Mit Harrison Ford?
Ja.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Soll ganz nett sein. Soll ich auch noch nicht gesehen. Ich hätte gerne jetzt deinen Tipp schon gehabt. Soll ja ein bisschen, das ist ja von den Machern von Ted Lasso. Ich glaube, das wird eine gute Serie.
Ja, ich hatte Apple TV jetzt erstmal durchgeguckt. Die müssen noch ein paar neue Sachen jetzt ranbringen, bis die wieder Geld von mir bekommen. Aber dann sage ich dir gerne Bescheid. Hat ja eher nicht durchwachsene, aber Kritiken bekommen, wo nach oben noch Luft ist, ne? Aber das muss man einer neuen Serie ja auch geben. Und das tun wir ja auch. Aber, liebe Leute, der Golden Globe tatsächlich eingesetzt worden. Erst wollte Danhausen mit der Gitarre zuschlagen gegen Sattmann im Ring. Vorher hat es schon viel Chaos gegeben. Der Ringrichter zieht dem Danhausen die Gitarre weg. Und der Jeff Jarrett packt tatsächlich aus seiner schönen Kiste den Golden Globe aus, schlägt damit zu gegen Danhausen und Sattmann singt der Greater Kali, der Greateste aller Kalis, muss man auch mal sagen. Der holt da den Pin. Und ich frage mich, ist das wirklich der echte Golden Globe, den der Paul Walter Hauser jetzt im Fundus bei AEW gelassen hat? Und B, weiß ich nicht, also das ist die Frage, die ich mir vor allen Dingen mal stelle.
Ja, wenn er aus einer Kiste kommt, dann kann es ja wahrscheinlich schon so sein. Weil ich erinnere mich noch, dass Jeff Jarrett bei TNA andere Dinge in Kisten hatte. Was war ein Foto von Scott Hall? Ein Titel, eine Gummipuppe, war das nicht das eine Match mit Booker T damals? Egal, muss man sich nicht dran erinnern.
Muss mit Markus klären, der hat da bessere Erinnerung dran an WCW und Gummipuppen.
Das war nicht WCW, es war tatsächlich TNA damals, dieses Match. Egal, vollkommen egal.
Ja, aber Entschuldigung mal ganz kurz, wenn du den Kulturpreis in Fulda überreicht bekommst, ja, den bringst du dann mit zur WXW und weiß ich nicht, einer der bösen Buben da, der schlägt damit zu und nimmt den dann mit. Was sagst du denn dann? Willst du deinen Preis zurückhaben?
Also Paul Walter Hauser ist ja ein riesengroßer Wrestling-Fan, großer AEW-Fan auch. Ich meine, der wird den früher oder später zurückbekommen. Vielleicht war es auch nicht mehr das Original, aber ich kann es mir auch schon vorstellen, dass er den einfach nochmal für eine Woche dagelassen hat. Und vielleicht ja mit dem großen Engel auch wiederkommt. Warten wir nicht alle auf das Match Paul Walter Hauser gegen Jeff Jarrett?
Warten wir absolut drauf. Und meine Vorstellung, dass der Golden Globe bei Jeff Jarrett auf dem Kaminsim steht in Hendersonville, Tennessee, war gar nicht so weit hergeholt in diesem Falle. Wir schauen also drauf, wo dieser wertvolle Preis so bleibt. Dr. Britt, die stellt die Frage an Ruby Soho, auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite eben ne, von uns, den echten AEW-Frauen oder diesen Eindringlingen von außen, Toni Storm und Saraya, die sich da zusammengetan haben. Weißt du was, ich glaube, Dr. Britt, die ist ein bisschen verrückt gemacht worden da im Kopf, durch Markus Holzer. Der ja gesagt hat, die Ruby, die ist ja auch quasi von der WWE abstammend.
Ja, obwohl sie gar nicht in die Gruppierung passt, wie du auch zu Recht festgestellt hast. Aber ich glaube, ne, da hat Markus hat da sehr arg auf Dr. Britt Baker eingeredet und ihr diesen Floh in den Kopf gepflanzt.
Ja.
Sagt man das so?
Ja, absolut.
Floh in den Kopf pflanzen? Ja, sag mal so. Okay. Weil sonst, warum sollte sie sonst fragen? Also anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber letzten Endes kann es tatsächlich jetzt, nachdem das auch so wirklich so passiert ist, vielleicht ja auch wirklich so sein, dass Ruby Soho dann doch noch turnt.
Powerhouse Hobbs ist zurück, der hat ja jetzt über Wochen diese Videos bekommen und Promos und sich vorgestellt, macht jetzt quasi nochmal einen Neustart nach der Ricky Starks Geschichte und die Kommentatoren auch darauf hingewiesen, so haben wir den Powerhouse noch nie gesehen, das ist jetzt auch kein Rookie mehr, zu größeren Aufgaben bestimmt, gewann hier ein Squash-Match gegen Tony Mudd mit dem Burning Hammer, also Torture Rack und den Gegner dann unsanft weggeworfen. Prognose von dir für Powerhouse, wo geht's hin? Vorsicht, auch hier musst du walten lassen, weil jedes Wort gegen Powerhouse Hobbs nimmt ja auch Markus Holzer persönlich.
Ja, ich bin ja auch ein Fan von Powerhouse Hobbs, aber ich wüsste jetzt auch gerade aktuell nicht, gegen wen er gehen sollte und würde. Ich würde mich tatsächlich irgendwie zukünftig mal über ein Match zwischen ihm und Wardlow freuen, der ja auch, das nehmen wir jetzt ein bisschen vorweg, auch wieder zurück ist. Das könnte ich mir als gute Geschichte auch vorstellen. Vielleicht auch ein zukünftiger Gegner nochmal in irgendeiner Geschichte für Jungle Boy, der ist ja auch momentan wieder auf Gegnersuche. Also ich weiß nicht genau, wo es hingehen soll, aber ich glaube, Tony Khan weiß es.
Hoffen wir mal, dass Tony was weiß. Der hat ja immer gute Ideen für seine Catcher, bis sie dann Titel gewonnen haben. Wissen wir. Ja.
Swerve. Vor allem für Swerve. Du wolltest dich unterbrechen. Das ist, glaube ich, einer der großen Lieblinge von Tony Khan. Zumindest scheint es so. Aber ich glaube, Tony Khan ist so ziemlich der Einzige, der den mag, oder?
Nein. Ich mag ihn auch, den Swerve Strickland. Aber ich finde, Swerve Strickland kämpft sich gegen das schlechte Booking an. Einmal diese doch etwas verworrene Geschichte mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner, mit Keith Lee, und die Mogul Affiliates. Diese Gruppierung, ich weiß nicht, ob die Beteiligten selbst und Tony Khan, die finden das wahrscheinlich cool, aber ich habe das Gefühl, das spricht sonst niemanden an. Und hier wird ein Match aufgebaut mit Swerve gegen Dustin Rhodes. Aber eigentlich als Talent Swerve Strickland schon herausstechend. Da weiß ich gar nicht, warum du dem jetzt plötzlich hier so in den Rücken fällst.
Ja, ich finde den einfach, mir ist der einfach irgendwie nicht sympathisch.
Naja, nicht ist so, ja auch ein Heel.
Ja, eben.
So. Dann hat er das ja erreicht.
Gemacht. Hat er alles richtig gemacht.
Der Shaggy Schwarz ja mal richtig geworkt worden. Red Velvet wird jetzt die kommende Gegnerin für Jade Cargill und will die 49-1 werden für Jade bei Dynamite. Ich habe ja schon Red Velvet hier als mögliche Frau ausgerufen, die Jade Cargill bezwingen kann. Jetzt kommt mir das Match aber doch ein bisschen plötzlich, muss ich sagen. Ich dachte, da lägen noch ein paar dazwischen und das wird vielleicht groß aufgebaut werden.
Tja, du hast sie nicht als die mögliche, du hast sie als die Kandidatin oder als die Frau, die Jade Cargill entthronen wird und ihr die erste Niederlage zufügen wird, bezeichnet. Da bin ich gespannt, wenn wir gleich zu Dynamite kommen, ob du recht hattest.
Ja, ich bin ja im Jahr der Predictions. Ich fülle ja mittlerweile den Spot aus, den ein ehemaliger Podcast-Kollege hatte. Einer musste das Gimmick hier übernehmen. Der Main Event Jamie Hayter gegen Emi Sakura im Eliminator-Match klingt jetzt auf den ersten Blick nicht nach einer Paarung, die um 22.45 Uhr dann noch die Zuschauer am TV hält. Aber wer dran geblieben ist, hat ja ein hervorragendes Match bekommen. Emi Sakura, die wirklich mal dagegenhalten konnte. Und du hast Emi wahrscheinlich schon häufiger gesehen durch ihre vielen Auftritte bei Dark und Dark Elevation. Aber so ein großes Singles-Match wie dieses hatte sie in meiner Erinnerung zumindest mal nicht. Und konnte ja auch überzeugen, selbst wenn dann der Sieg von Jamie Hayter am Ende abzusehen war.
Ja, also in meinen Erinnerungen hat sie das tatsächlich auch nicht gehabt, ein großes Single-Match bei einer großen TV-Show, aber bei Dark und Dark Elevation ist sie häufiger auch angetreten, im Singles-Bereich, im Tag-Team-Bereich, aber auch schon im Trios-Bereich. Also die ist da fast jede Woche auch irgendwie zu sehen und unterhält mich da auch sehr, muss ich sagen. Und auch hier hat sie uns sehr gut unterhalten, wie du gesagt, tolles Match. Ich habe hier im Vorfeld gesagt, als ich wusste, das Match steht an, ich habe hier ganz klar gesagt, Jamie Hayter wird hier den Sieg einfahren und ich habe mal wieder recht gehabt, sie hat am Ende dann doch klar gewonnen.
Am Anfang der Show ein sehr gutes Match, am Ende ein sehr gutes Match, auch wieder Markus Holzer Empfehlung, Jamie Hayter in einer langen Darbietung hier, vielleicht auch was für dich. Und die Geschichte mit dem Golden Globe, vielleicht die schönste Geschichte, die es aktuell bei AEW gibt. Und da waren wir doch guter Dinge auf, und was den Mittwoch anging.
Endlich wieder Dynamite.
Ah, bin so zappelig, da habe ich schon zweimal hier den Knopf gedrückt. 1. Februar 2023, Dayton, Ohio, das Nutter Center. Das erwähne ich jedes Mal gerne hier im Podcast, hier bei Ringside, im Power Wrestling Podcast sogar, dass in Dayton, Ohio auch 1993 der King of the Ring stattfand. So, ja. Jetzt bist du schockiert, ne? Jetzt stehst du da. Im Nutter Center nämlich.
Das stimmt.
Ja, da wurde nämlich Bret Hart King of the Ring, richtig?
Richtig. Im Finale gegen?
Bam Bam Bigelow.
Halbfinale?
Mr. Perfect.
Ist das so?
Ja, ich habe es gerade hier natürlich schon mal aufgeschlagen, aber sonst hätte ich auch keine Erinnerung.
Ich weiß aber noch, wer ihn danach attackiert hat, aber das weißt du wahrscheinlich.
Ja, Jerry the King Lawler, und dann ging es da doch um seinen Fuß.
Und das World Title Match an dem Abend war?
Mit Hulk Hogan und Yokozuna, wo der Fotoapparat explodiert ist.
Perfekt hier. Warum machst du eigentlich nicht Holzers History?
Ja, ich bin auch im Mr. History. Also an Hogan und Yokozuna kann ich weiß nicht, das ist eine Veranstaltung, an die ich mich deshalb erinnern kann, weil ich weiß, sie fand in Dayton, Ohio statt. Das ist da meine Eselsbrücke. Und auch beim nächsten Mal, wenn AEW nach Dayton, Ohio kommt, werde ich euch, liebe Hörende, an diese Veranstaltung erinnern. Und Dynamite ist irgendwie derzeit schon sehr nach einem Schema gebuckt, finde ich. Aber grundsätzlich ein gutes Schema, was der Tony sich da zurechtgelegt hat. Die Shows sind gut, die Matches sind sehr gut, die Stories an sich aber, würde ich mal sagen, weiterhin eher ein bisschen mau, oder?
Ja, zumindest größtenteils, ja. So richtig viel passiert nicht, so herausragend sind die Stories nicht. Sie wiederholen sich auch sehr, sehr repetitiv. Also ich muss sagen, es macht Spaß zu schauen, aber wenn man mal nicht geschaut hat, ich sag's oft, dann hat man auch nicht wirklich viel verpasst, weil die Sendung tatsächlich alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Und was man verpasst, sind gute Matches, weil hier gab's auch wieder einige gute Matches und gerade auch das erste Match des Abends war auch wirklich sehr gut.
Ja, da reicht gut an sich schon fast nicht aus. Ne? Da darf man schon sehr gut sagen, John Moxley gegen Hangman Adam Page Runde 3. Wir wissen, es gab den realen Knockout in Runde 1, dem ersten. Dann wurde es ja in die Story verpackt, wo der Hangman dann zurückschlug und der John Moxley dann halb benommen dort im Ring lag und kurz mal die Besinnung verlor. Und jetzt gab es eben Moxley gegen Hangman zum dritten Mal, ging erst ins Publikum. Da wurde gebrawlt, ein Figure Four auch angesetzt. Das sah auch ein bisschen verrückt aus. Es war eine wilde Sache. Und, müssen wir auch nicht unterschlagen hier, der John Moxley, nicht fernab von seiner Heimat Cincinnati, Ohio, hatte seinen Vater dabei. Dan Moxley. Papa konnte da auch mit zum Ring kommen hier.
Ja, der Vater war mit am Ring und Wheeler Yuta, die haben ihn quasi zum Ring begleitet. Der Vater hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Das hat er, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Habe ich das nicht mehr in Erinnerung? Den Vater hat er, glaub ich, haben wir?
Nee, wenn wir Dan Moxley schon mal gesehen hätten, da könnte ich mich genauso gut dran erinnern wie an den King of the Ring 93.
Das glaube ich auch. Aber immerhin muss man hier sagen, kann sie ja schon mal vorwegnehmen, John Moxley hat nicht im Match angefangen zu bluten. Das erste Mal seit langer Zeit.
Moment mal ganz kurz, stimmt doch gar nicht. Natürlich hat er geblutet.
Ja, aber nicht im Match angefangen zu bluten. Er hat vor dem Match angefangen zu bluten.
Ja, diese Haut, so dünn wie Papier, da passiert das schon mal schnell bei ihm. Ansonsten, ja, also wer noch mal ein wirklich gutes Match sehen möchte, der schalte bitte dieses ein. Und es war ja darauf angelegt, dass der John Moxley, der hat das Match zwar gewonnen, aber wie er das gewonnen hat. Eigentlich war der Hangman dominant hier in dieser Schlussphase des Matches, hat dann auch den Bulldog-Choke angesetzt, also den Submission-Move von Moxley, nachdem er schon die Buckshot-Lariat durchgebracht hatte. Aber dann konnte sich der Moxley mit allerletzter Kraft zwar nicht richtig daraus befreien, aber den Hangman auf die Schultern drehen und ihn dann pinnen, sodass dann Hangman verlor, obwohl er eigentlich der dominante Mann war, deshalb logischerweise unzufrieden. Aber Moxley war auch unzufrieden, weil irgendwie hat er selbst gemerkt, ne, dass er den Hangman zwar auf dem Papier besiegt hat, aber nicht so, wie er das wollte.
Ja, aber schönes Ende auch, so in dem Bulldog-Joke, dieser Einroller, das sah, finde ich, sah sehr cool aus und man hat auch tatsächlich auch aufgrund der Matchstruktur der Geschichte auch einfach Bock gemacht auf mehr. Ich finde, das macht Tony sehr, sehr gut oder wer auch immer dieses Match hier oder diese Matchserie auf die Beine gestellt hat. Na gut, die beiden Jungs natürlich auch. Man hat Bock auf mehr. Man hat die jetzt schon dreimal gegeneinander gesehen. Gut, das erste Mal, das ist ja aus nichts vorbei gewesen, dann plötzlich aufgrund der Verletzung, aber man hat einfach noch Bock auf mehr. Die Geschichte geht weiter, wo es jetzt 2-1 steht. Werden wir hier auch eine Best of Seven Serie sehen, die vielleicht erst im fünften Match angekündigt wird?
Vielleicht werden es 5 werden, weil wir haben bis zum nächsten Pay-Per-View ja noch eine Weile Zeit. Da könnte man vielleicht das einmal noch mal im TV bringen und dann das große Finale auf der Pay-Per-View-Card. Aber wenn man nur einmal noch macht, dann ist das auch in Ordnung. Die Frage wäre ja, ob da jetzt ein Last-Man-Standing-Match passen würde bei den beiden. Also so wie es erzählt ist schon, selbst wenn Last-Man-Standing vielleicht nicht jedermanns Fall ist.
Ja, aber ich finde, das würde sehr gut passen einfach in diese Geschichte. Und ich glaube, klar, ich bin auch nicht der größte Last Man Standing Fan, aber ich glaube, die beiden werden eines der besten Matches dieser Matchart in der Geschichte dieser Matchart bringen werden. Das glaube ich schon.
Und ja, das ist ein bisschen wie bei der Best of Seven Serie kürzlich, ne? Man hat sich tatsächlich nicht satt gesehen daran, auch wenn man das ja schon dreimal vorgesetzt bekommen hat. Man will eigentlich noch mehr und das spricht natürlich für beide Catcher hier. John Moxley, der wird ja immer in dieser Brawler-Kategorie abgetan, aber der kann eben diese großen, das war ein Main-Event-würdiges Match hier bringen. Und der Hangman sowieso, das haben wir vorhin auch mal schon untergebracht. Ja, also die Daumen hoch für beide Männer in diesem Falle. Und Bunny, ja, die möchte nach Emi Sakura jetzt auch ein Eliminator-Match bestreiten gegen Jamie Hayter. Und Jamie ist bereit für jede Herausforderung, hat er zugesagt für ein Match. Derweil, Backstage gab es Chaos, wo Toni Storm und Saraya einen Angriff setzten auf Dr. Britt Baker und Jamie Hayter, die Freundin von Dr. Britt, musste das auf dem Backstage-Monitor bei Renee Paquette mit ansehen. Das ist jetzt unser Haus, hat die Saraya gesagt.
Ja, die Geschichte geht weiter auf diese Art und Weise. Ich bin jetzt nicht mehr insgesamt so gehypt. Ich bin immer noch Jamie Hayter Befürworter, aber so, ich glaube, die muss einfach auch Tony und auch Nisaraya am Ende dann klar besiegen und den Gürtel behalten und den beiden Damen aus der ehemaligen, die beiden ehemaligen WWE-Damen zeigen, dass hier anderes Holz gewachsen ist. Sagt man das so? Das klang komisch.
Doch, das ist auf jeden Fall auch im großen Buch der Redewendungen irgendwo zu finden, aber auf jeden Fall ganz klein gedruckt. Das ist ja wie New Blood gegen Millionaires Club hier, die Story, ne?
Ja, so ein bisschen gefühlt irgendwie. Also natürlich mit Damen, die noch nicht über ihren Zenit hinaus sind. Das ist der Unterschied.
Frauen sind meines Erachtens nie über ihren Zenit hinaus. Kurzer Zwischenruf, bevor es mit dem Podcast weitergeht. Um alle Ringside-Folgen mit mehreren neuen Episoden pro Woche zu hören, starte jetzt deine Mitgliedschaft auf patreon.com/powerwrestling. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Wir bieten das volle Programm mit News, Meinungen, Reviews zu allen WWE und AEW Shows und noch vieles mehr. Auf Patreon einfach The Ringside Podcast Experience auswählen für nur 5,95 € pro Monat. Natürlich jederzeit auch wieder kündbar. Entweder über die Patreon App oder über die Podcast App deiner Wahl hörst du dann alle Folgen zuerst und viele, die nur exklusiv hier erscheinen. Also was hindert dich noch daran? Komm zu uns, sei dabei und verpasst keine Folge mehr. Aber auch ein Dank geht raus an euch hier im Freefeed, der uns hier regelmäßig zuhört. Falls ihr Anliegen habt, falls ihr Kritik habt oder Fragen, redaktion@power-wrestling.de ist zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Außerdem natürlich über Social Media, zum Beispiel @powerwrestling und mich unter @herrbruns. Und falls ihr Lust habt, wäre nice, wenn ihr uns eine nette Bewertung geben könntet. Vielleicht ja sogar 5 Sterne, entweder auf Apple Podcast oder in der Spotify-App. Eure hohen Bewertungen helfen beim Algorithmus, helfen dem Podcast weiter. Also auch so könnt ihr uns unterstützen. Wäre ganz lieb von euch. Und jetzt machen wir mal weiter. The Acclaimed, Max Caster und Anthony Bones haben Match gewonnen gegen Truth Magnum und Turbo Floyd, die im Rap von The Acclaimed als Bootleg Beverly Brothers bezeichnet wurden. Auch ein bisschen verrückt, dass wir dann 24 Stunden später im anderen Zusammenhang wieder über die Beverly Brothers gesprochen haben hier. Aber ja, das war ein Squash, einfach für ein Setup, was dann danach kam. Aber das war schon ein tolles Jobber-Team, ne? Die möchte ich nochmal öfter sehen hier, Truth und Turbo.
Ja, die Outrunners, wie sie ja auch heißen, die übrigens auch bei den letzten Dark-Tapings erfolgreich waren. Ja. Da haben sie sogar ein Match gewonnen.
Also habe ich mitbekommen, auf Twitter habe ich von den beiden direkt mal einen Screenshot gesehen. Von denen gibt's also die haben schon einige Fans.
Ja, die haben schon noch, wir sind auch ein paar Mal da angetreten, haben aber auch vor kurzem erst eine Niederlage gehabt. Ich glaube, es war gegen Kings of Black Throne und ich glaube gegen Top Flight sind sie auch schon angetreten. Das ist auch ein herausragendes Match bei Dark Elevation, bei der Erscheinung. Also die sind da schon einige Male auch aufgetreten und auch, wie gesagt, auch schon erfolgreich gewesen.
Aber hör mal ganz kurz, Entschuldigung, aber die sehen ja wirklich so aus wie, wie ein T-Shirt, was man zu oft gewaschen hat, ne? Also, dass sie aussehen wie so ausgewrungene Beverly Brothers, das ist ja schon irgendwie naheliegend.
Wie heißt das so schön, wie die Beverly Brothers, wenn man sie bei Wish bestellt hat, so.
Ganz genau. So. Und dann kamen die Gunn-Brüder, die sind noch frisch hier in den Ring, die haben gesagt, Leute, wir wollen ja das Titelmatch und wir wollen jetzt eine Antwort, wann wir das bekommen. Die Acclaimed haben dann hier ins Publikum gefragt, die Fans meinen, nee, die sollen kein Match bekommen. Daddy Ass angefressen von allen. Warum auch von The Acclaim, weiß ich nicht genau, aber der hat genug von dem Kindergarten, läuft aus der Halle und dann haben aber seine Söhne mal nachgelegt. Hier, jetzt läufst du weg, genau wie du das während unserer Kindheit schon getan hast, wo du nie da warst. Und wahrscheinlich wirst du deinen Kummer jetzt hier in einer Flasche mit Pillen, wie sagt man auf Deutsch, versenken. Drown your sorrows in diesem Falle. Und das war dann ein Spruch zu viel für Daddy Ass, ne? Hat seine Söhne konfrontiert und hat dann zugesagt für ein Match von The Acclaimed. Hat also Max Caster und Anthony Bones in dem Moment übergangen. Da haben die erstmal gedacht, Moment mal ganz kurz, und ich glaube, du hast das auch gedacht, ne?
Ich hab's auch gedacht, tatsächlich auch, aber naja, mal gucken. Wenn wir jetzt bei der WWE wären, würde ich sagen, ich hoffe nicht, dass Daddy Ass zu seinen Söhnen zurückturnt, aber bei der WWE wäre es diese Geschichte, die erzählt worden wäre, oder? Oder erzählt worden würden, werde.
Würde, das war so ein bisschen, würde. Ja, in dem Moment, den Gedanke hatte man da, aber man kann ja auch einfach sagen, der Daddy Ass hat das einfach so zugesagt, weil er jetzt so angefressen war in dem Moment und nicht weiter nachdachte.
Ja, mal schauen. Ich hoffe sehr, dass das tatsächlich so sein wird. Aber ich mochte tatsächlich diesen Moment, als er gegangen ist und die Söhne das gesagt haben. Gab es ein schönes Raunen im Publikum. Das fand ich sehr, sehr gut.
Wenn er jetzt wirklich turnen würde, dann sehen die Acclaimed ja auch recht deppert aus, muss man mal sagen. Ne? Und ja. Warum will man diesen Dreier-Act hier kaputt machen? Der ist ja noch nicht, der sieht ja noch nicht so aus wie, also der wirkt noch nicht so, wie Truth und Turbo aussehen, so wollte ich sagen.
Nee, die sollte man auf jeden Fall noch zusammenlassen und auch weiterhin auch die Titel tragen lassen und nicht die Gürtel nach einem Turn an die Guns wechseln lassen. Nein, lass die drei zusammen. Es gibt andere Leute, die gerne zukünftig alleine antreten wollen.
Absolut. Eine meisterhafte Überleitung. Jungle Boy Jack Perry, der will's nämlich jetzt allein wissen, hat gesagt, ja, die Zeit mit Hook war super, ist auch ein super Typ, hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte, aber 2023 hat unser Jungle Boy andere Pläne. Der will nämlich wieder Champion werden, nicht im Verbund mit Hook, im Tag Team, sondern er will jetzt allein Champion werden. Hat auch gesagt, ne, die Tag Team Sache hat er hinter sich und die ist dann ja für ihn nicht ideal ausgegangen. Deshalb auf eigenen Beinen zu stehen, das ist die Vorstellung von Jack Perry. Was könntest du denn nur vorstellen? Kann der vielleicht mal TNT-Champion werden?
Ja, das ist der nächste logische Schritt. Aber im Moment ist er ja da noch gar nicht im Rennen. Und da sind ja auch noch andere Leute, die quasi um den Gürtel antreten werden und wollen. Also bin gespannt. Aber wo soll sonst? Es gibt ja die anderen Gürtel.
Es gibt doch einen anderen Einzelgürtel, ja, ne?
Aber was will er damit?
Oder Atlantic Title. Den hat er, hat, wo ist der? Bei Orange?
Orange, ja. Orange Cassidy noch.
Ja, ja.
Ja, wäre vielleicht ein schönes Match der beiden. Ja, muss man ja auch sagen, AEW-Urgesteine. Aber ich glaube, den Weg wird man so nicht gehen. Ich glaube, es wird früher oder später erstmal der TNT-Gürtel. Aber da muss er jetzt tatsächlich erst nochmal warten.
Kurz vergessen, wo dieser Gürtel war, sagt auch dann vieles über die Bedeutung aus. So, der Konosuke Takeshita, der hat ja dem Bryan Danielson kürzlich geholfen gegen MJF und Brian Cage, als da die Schulter von Bryan Danielson in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und jetzt gab es hier Konosuke Takeshita eben gegen Brian Cage. Und das war ein nächstes sehr unterhaltsames Match, ne? Und der Brian Cage neuerdings mal wieder mehr gefeatured hier von Tony Khan.
Ja, also Tony Khan hat ihn ja mal eine Zeit nicht eingesetzt. Ja. Jetzt setzt er ihn nahezu in jeder Show ein, die er hat. Also den sehen wir sehr häufig und auch immer in guten Matches. Ein Brian Cage, der ist ja im Ring ein guter Big Man auch. Der kann auch viele andere Stile mitgehen. Hat er auch gezeigt, dass er gegen Konosuke auch mit einer Hand gut antreten kann. Ich fand, das war ein sehr gutes Match, muss ich sagen. Mir hat das sehr Spaß gemacht und ich sehe sehr viel Potenzial in dem Japaner. Und nicht nur ich glaube Tony Khan auch. Und nicht nur Tony Khan, in Don Callis auch immer noch.
Guckt er den immer noch an bei Dark und Dark Elevation? Weil hier ist kein
Ist er nicht dabei gewesen, aber es ist ja nicht lange her, dass er da gewesen ist. Vielleicht hat er an dem Tag, auch wenn Kenny nicht da ist, vielleicht auch nochmal frei gehabt, aber der wird den sicherlich noch gucken, ja.
Vielleicht hat man das auch erstmal zurückgestellt, weil man den Takeshita jetzt hier für diese Bryan Danielson-Geschichte gebracht hat. Übrigens, bevor ich das vergesse, was ein bisschen verwunderlich ist, ne? Warum in dieser Story, warum kriegt eigentlich der Bryan Danielson nicht Hilfe vom Blackpool Combat Club, weil Wheeler Yuta, Claudio und John Moxley, die sind ja immer noch hier zu dritt verbandelt. Man muss auch sagen, das haben wir vorhin nicht erwähnt, als es da noch hitzig wurde zwischen Hangman und Moxley auch nach dem Match, da waren ja Wheeler Yuta und Claudio dann im Ring und haben da so ein bisschen versucht, die beiden auseinanderzuhalten. Aber der Bryan Danielson ganz auf sich allein gestellt hier, ne? Ist irgendwie, hat es da einen Split gegeben, weil der Danielson immer noch zum William Regal gehalten hat?
Nee, ich glaube, nein. Danielson hilft ja auch nicht. Der hilft ja auch den anderen nicht. Ich glaube, die sind einfach so zu sehr damit beschäftigt, Hangman und Moxley auseinander noch zu halten. Deswegen haben sie da keine Zeit, da zu helfen. Und Danielson hat ja auch keine Zeit im Moment. Der muss sich auch um MJF und die Geschichte kümmern.
Trotzdem, warum sind die denn nicht rausgekommen letzte Woche, als er seine Schulter kaputt gemacht wurde? Warum muss er denn da Konosuke Takeshita helfen?
Ja, vielleicht hat der Japaner gesagt, hier, wartet ruhig hier, ich kümmere mich drum. Ich weiß es doch nicht. Wenn es einen Split gegeben hätte, hätten die Kommentatoren das ja zumindest auch mal angedeutet. Ich glaube, es ist einfach nur, im Moment haben die nicht viel Zeit, müssen sich um andere Dinge kümmern.
Naja, okay. Schön, dass du versucht hast, hier das Booking von Tony in uns noch schön zu reden. Gutes Match, Takeshita, Brainbuster wiederholt eingesetzt, dann auch ein F5 überlebt, gab ein Brainbuster von den Seilen und dann Running Knee. Da wird es auch immer das große Duell geben nochmal, das Running Knee von Takeshita gegen Bryan Danielson, der auch dieses Busaiko-Knee, wie er das nennt, bringt. Aber ja, Takeshita siegt gegen Brian Cage in diesem Falle. Und Ricky Starks, ja, das haben wir schon bei Rampage erfahren, er will noch ein Match gegen Jericho. Und da wird es jetzt die geniale Idee von Sammy Guevara und Daniel Garcia. Es wird das Garcia Guevara Gauntlet 3Gs geben. Der Ricky Starks muss erst antreten gegen Cool Hands, Angelo Parker, dann gegen Daddy Magic. Und wenn er den besiegt, dann trifft er entweder auf Daniel Garcia oder Sammy Guevara. Das wollen die beiden sich dann nochmal nächste Woche überlegen. Und wenn Ricky Starks dann dieses Gauntlet gewinnen sollte, was natürlich die Jericho Appreciation Society unmöglich machen will, dann kriegt er nochmal ein Match gegen Jericho.
Tja, fühlt sich auch ein bisschen in die Länge gezogen, oder, die Geschichte mittlerweile. Zumindest geht's mir so ein bisschen so. Ich mag ja alle hier Beteiligten, zumindest größtenteils. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon auch genug gesehen mit Ricky Starks und Jericho und seinen Leuten und auch Action Andretti. Reicht mir so ein bisschen. Da muss es bald irgendwie weitergehen. Ich glaube, am Ende wird's natürlich das Match nochmal geben.
Ach ja?
Ja, zwischen Ricky Starks und Jericho. Ich würde mal sagen, ja, oder? Würde ich manchmal wieder aus dem Fenster lehnen.
Ja, also sagen, ich glaube, die Prognose, die kannst du ruhig eingehen hier. Eine sichere Wette ist das. Die Jericho-Geschichten sind irgendwie immer so lang gezogen. Auch ja, die ja. Auseinandersetzung mit Jerichos Gruppe gegen Blackpool Combat Club wollte er letztes Jahr nie enden. Also von daher.
Tja, aber ja. Ist okay. Also ich meine, es gibt Schlimmeres. Ricky Starks wird weiterhin gefeatured. Wir hatten ja Angst, dass er fallen gelassen wird nach der Geschichte, guten Geschichte mit MJF. Aber nein, da geht's weiter und ich glaube, ihm tut's gut und er muss aber am Ende auch siegreich aus der Geschichte hervorgehen. Sonst macht's alles keinen Sinn.
Korrekt. Es gab eine Antwort von The Elite. Die reagierten auf Top Flight, weil die wollen nämlich ein Match gemeinsam mit AR Fox und das bekommen sie auch um die Trios-Title. Bevor es das aber gibt, gab's hier eine Konfrontation. Ethan Page, Matt Hardy und Isaiah Cassidy, die Schützlinge von Stokely Hathaway, die bekommen auch nochmal ein Match gegen The Elite. Das wird schon bei Rampage geben. Da können die Elite sich dann schon mal warm machen für das Match gegen AR Fox und Top Flight. Und dieses Segment, aufgenommen in der Turnhalle, und der Matt Jackson war es, glaube ich, der auch einfach mal hier den Ball in den Korb geworfen hat. Der könnte auch bei den Letter Baskets mitspielen, so gut ist der.
Ja, kann man mal fragen, ob der nicht Bock hat. Die Letter Baskets immer noch sehr erfolgreich. Also warum nicht? Warum? Ich meine, da kann er bestimmt auch zeigen, was er kann. Hier scheint ein guter Basketballer zu sein. Kenny aktuell ja hatte der Visa-Probleme. Was Visa? Ich glaube sowas in der Art. Deswegen hat man ihn bei den
Genau, also es geht nicht um die Kreditkarte, die hat nicht überzogen, ja. Sondern er konnte tatsächlich nicht einreisen beziehungsweise nicht in USA arbeiten. Das ist ja Kanadier, wer es nicht mehr weiß. Genau. Ne?
Er hat aber natürlich eine American Express und keine Visa-Card. Aber das ist ein anderes Thema. Ich lehne mich mal aus dem Fenster erneut und sage hier, da wird es den Sieg geben gegen von den Elite-Jungs gegen Stokely Hathaway und seinen Leuten.
Also ja, war nach dem Sieg, dem Titelgewinn um die Elite tatsächlich jetzt 2-3 Wochen etwas ruhiger geworden. Aber da gab es eine Erklärung für. Und jetzt legt man da wieder los. Losgelegt hat auch Bryan Danielson. Der muss ja siegen, um das Titelmatch zu bekommen hier in seiner Serie. Diese Woche gegen Timothy Thatcher, den Berufsringkämpfer, der schon auch hier in Deutschland stationiert war bei der WXW. Hat eine Weile für NXT gearbeitet, jetzt bei Pro Wrestling Noah. Und wir haben schon erfahren, ein Favorit von Shaggy Schwarz. Deshalb hoffe ich, dass du dieses Match auch entsprechend genossen hast.
Ja, absolut. Also ich muss sagen,
Genoske, Genoske Takeshita wäre auch schön.
Der hat es auch genossen wahrscheinlich zumindest. Über den reden wir gleich noch. Nee, ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr auf dieses Match gefreut. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich ein Riesenfan von Timothy Thatcher bin. Auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch, ganz ehrlich. Einer der liebsten Menschen, den ich im Wrestling-Business kennenlernen durfte. Und auch einer der besten technischen Wrestler im Ring. Und das ist mit Sicherheit ein Match, was sich Bryan Danielson selber auch gewünscht hat in dieser Geschichte, weil es einfach auch super gut passt.
Ganz kurz mal eben, das sieht ja gar nicht so lieb aus, ne, mit dieser Zahnlücke und alles.
Ja, aber das ist auch egal. Das ist trotzdem ein Lieber. Aber der sieht schon aus wie so ein harter Hund, wie so ein harter Kämpfer. Und jetzt ist er ja auch im Ring. Also wie gesagt, technisch einer der Besten. Und glaube ich auch jemand, gegen den Bryan Danielson schon immer gerne mal antreten wollte. Ich glaube, die beiden hatten meines Wissens zumindest wo auch hätte es sein sollen, noch nie ein Match gegeneinander. Und wenn, dann ist es schon sehr, sehr, sehr lange her. Aber das war wirklich ein Match, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich kann auch verstehen, dass es nicht jedermanns Sache war.
Es wird dann eben viel auch auf der Matte gerungen. Das ist ja auch ein Stil, der vielleicht nicht so massenkompatibel immer ist. Wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man natürlich auch viel daraus ziehen. Und das passt ja eben auch jetzt, weil der Danielson hier mit der kaputten Schulter ins Match ging. Thanks to MJF und Brian Cage in der letzten Woche. Und wenn du dann jemanden hast, ja, wie den Timothy Thatcher, der als Spezialmanöver den Fujiwara Armbar ansetzt gegen den Arm und die Schulter. Ja, da wird's aber brenzlig für einen Bryan Danielson, kann ich dir sagen, ne?
Ja, das war auf jeden Fall so. Aber hier gab's am Ende dann doch noch andere Leute, die noch erstmal zum Ring kamen, bevor es zum Ende des Matches kam.
denn es drohte hier der Eingriff von MJF tatsächlich. Genau. Wer hätte es gedacht, ne? Es sah doch ganz so aus, als könnte hier der Bryan Danielson auf die Zielgerade einkehren. Und dann haben wir hier den MJF gesehen. Der hat sich schon den Dynamite Diamond Ring über den Finger gezogen und wollte dann eben dazwischen funken. Aber Konosuke Takeshita kommt da angeflogen. Keiner rechnet mit ihm, vor allem nicht MJF. Und die beiden haben sich dann hier aus der Halle geprügelt und dann ging das Match weiter. Thatcher hat auch wieder den Fujiwara Armbar, der probiert. Aber dann haben wir gesehen, dass der Bryan Danielson sich da in die Seile rettete und dann nochmal Geschwindigkeit aufnahm. Sein Busaiko nie ist eingeschlagen und da hat er den Sieg geholt. Gut, das war am Ende des Tages zu erwarten, aber das war eine feine Sache.
Ja, wie gesagt, tolles Match, hat total Spaß gemacht. Die Auseinandersetzung zwischen MJF und Takeshita ging ja backstage noch weiter.
Oh ja.
Kam ganz viel Security dazwischen. Und Pat Buck war das, ja? Pat Buck, glaube ich, genau. Auch, der da irgendwie so dazwischen ging. Dessen Haar auch immer länger werden. Und plötzlich kam eine Renee Paquette hinzu. Die Streithähne wurden auseinandergehalten von ganz vielen Securities mit Man-Buns. Übrigens, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Scheint eine Security, eine Frisur zu sein, die wohl typisch ist. Und hat einfach gesagt, Tony Khan hat gerade gesagt, hier, ihr beide, nächste Woche gegeneinander. Das ist schön, oder? Ein World-Title-Eliminator-Match. Und ich glaube, das wird ein gutes Match.
Genau, dieser Moment, wo die beiden dann da brawlen, auseinandergebracht werden, dann kommt die Renee Young da direkt oder Parkett angelaufen, stellt sich dann dahin und sagt, ach, ich höre gerade was auf dem Ohr. Der Tony Khan hat's angesetzt. Da muss man sagen, Renee Parkett, ja, die kann sowas noch glaubwürdig rüberbringen. Das könnte nämlich auch etwas, sagen wir mal, wie die jungen Menschen sagen, cringe oder cringy hier wirken, wenn da das so inszeniert wird. Aber René Paquette, da glaubt man sowas einfach.
Ja, wenn du cringy sagst, ist es cringe auf jeden Fall.
Ja,
ja, aber die hat sich genau in die Mitte gestellt. Das war schon ein bisschen amüsant, aber trotzdem. Aber MJF, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn in der Show gesehen haben.
Nee, denn der weiß, dass der nächste Gegner für Bryan Danielson jetzt in der kommenden Woche Rouge sein wird. Und da hat der Bryan Danielson wieder das alte Spiel gebracht. Platz da in die Umkleide. Bietet dort Geld an, gibt schon mal den ersten Gelbkoffer rüber und sagt, wenn ihr den Bryan Danielson zerstört nächste Woche, dann kriegt er noch mehr Kohle hier von mir. Aber der Rouge, der war schon ein bisschen skeptisch hier gemeinsam mit seinem Manager, mit dem, wie heißt er,
Assistant José.
Yes. Yes. Und die sind sich noch nicht ganz sicher, aber wenn es Geld gibt, warum nicht, ne?
Ja, Geld kann er auch gebrauchen, die haben ja jetzt an einer Drade momentan nicht mehr an ihrer Seite. Also warum auch nicht? Also finde ich auch das sicherlich ein Gegner, den sich ein Bryan Danielson gewünscht hat, weil auch das wird ein gutes Match, ganz bestimmt. Rouge, ein wirklich auch guter im Ring. Vielleicht nicht unbedingt der Charisma mit Löffeln gefressen hat, aber der ist jemand mit sehr viel Potenzial und im Ring auf jeden Fall ein sehr guter.
Swerve Strickland gegen Brian Pillman wird es wohl auch geben bei Rampage. Also Strickland hat es auf Catcher generell abgesehen, die auch aus großen Wrestling-Familien kommen oder aus kleineren Wrestling-Familien. Hier die Pillmans, über Dustin haben wir ihn auch schon reden gehört, da gibt es auch wohl noch ein Match. Und es gab Jade Cargill gegen Red Velvet und trotz aller Versicherungen meinerseits hat die Siegesserie Bestand von Jade Cargill 50-0. Red Velvet, auch die Unterlegene hier für Jade Cargill. Damals die Gegnerin im ersten Match. Shaquille O'Neal und Jade Cargill gegen Cody Rhodes und Red Velvet. Wer erinnert sich nicht daran an das große Jade Cargill-Debüt? Hier gab es auch noch einen Auftritt von Kiera Hogan, das ehemalige Baddie. Die hat sich da mit Layla Gray angelegt, gab kurz Verwirrung. Aber Jade Cargill, die lässt sich nicht so ablenken, dass eine Titelregentschaft in Gefahr kommt, ne?
Nee, also ich war ja auch Layla Gray auch noch mit dabei. Die hat sich ja dann kurz auch angelegt mit Kiera Hogan. Ja, also das Match, ich bin kein großer Fan von Red Velvet, muss ich jetzt mal so zugeben. Mm. Und sie ist im Ring auch nicht die Beste, hat sie hier auch mal wieder gezeigt. Und das war auch nicht das beste Jade Cargill-Match, obwohl wir ja schon oft gesagt haben, die hat sich deutlich im Ring noch verbessert, aber das war jetzt einfach, ja, da hat nicht alles funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was nach dem Sieg, nach dem
Jade Cargill. Eine Sache noch ganz kurz, ich stimme dir schon zu, aber was Jade Cargill mal wieder gut hinbekommen hat, wie sie dann in ihr Jaded gegen wie sie da die Red Velvet ausgehoben hat, da zeigt sie halt immer noch, dass sie schon eine sehr, sehr kräftige Frau ist. Das gab es ja kürzlich schon mal gegen, wen war das? Gegen Sky Blue, so ein verrücktes Finish dann in ihr Jaded. Und hier war es auch ähnlich. Also von daher, kann man sich zumindest die Schlusssequenz ansehen.
Eben, kann man, auch da gab es ein Raunen, wie sie das dann quasi angesetzt hat, aber noch ein größeres Raunen gab es, als sie dann ihre kleine Tochter, die im Publikum saß und tatsächlich geweint hat. Also die hat wirklich Tränen vergossen und mit der hat sie dann gemeinsam gefeiert, mit ihr und mit Leila Kuei ist sie dann auch Backstage gegangen. Das war ein schöner Moment. Das Publikum hat den Moment auch gefeiert.
Da wurde das Mädel von der Mama rausgebracht und ja, ich meine, wenn man 50 Mal gewinnt, dann kann man auch für die Mama schon mal weinen, ne?
Ja, why not?
Why not? Ganz genau. So, Ruby Soho hat sich dann bei Dr. Britt erkundigt, wie es ihr geht nach diesem Backstage-Angriff. Und die Dr. Britt ist ja da weiterhin sehr skeptisch, eben was Saraya und Storm und möglicherweise Ruby angeht. Spielt Ruby Soho vielleicht ein falsches Spiel hier, denkt die Dr. Britt sich. Das ist schon eine sehr vielschichtige Geschichte.
Ja, ich glaube, wir können bei der nächsten Show nochmal genau über diese Damen sprechen. Da wird es wieder so ein Segment geben.
Meinst du? Dann lass uns auch über den Main Event sprechen. Da gab es nämlich Samoa Joe und Darby Allin auch zum dritten Mal. Und ähnlich wie bei Hangman und Moxley, meiner Meinung nach, kann man da eigentlich nicht genug von bekommen. Das war hier wieder ein Highlight. Mit vielleicht der Einschränkung, Darby Allin sollte vielleicht doch nicht mehr gegen Samoa Joe antreten, weil gerade in diesen Matches wirkt das immer so, als würde seine Lebenszeit und seine Wrestling-Karriere vor allem jedes Mal um ein Jahr verkürzt werden.
Ja, gerade auch der Sprung von Darby, dass er durch die Seile geschossen ist und dann durch die Tischplatte gekracht ist, das sah schon, fand ich, krass aus. Also das war schon heftig.
Es gab ja auch einen Moment, wo die beiden dort im Publikum brawlten. Das war am Anfang, dieser Moment durch die Tischplatte, das war erst zum Ende hin.
Ja.
Und dann ist der Darby von Samoa Joe da über das Geländer ziemlich übel auf die Stufen geworfen worden. Das sah also auch fies aus. Und wenn der Samoa Joe dort auch auf den Treppen unterwegs ist, da wird man immer direkt erinnert. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst. Damals bei TNA ein Match, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, gegen Sting oder so, wo der Samoa Joe Anlauf genommen hat und dann auch auf den Treppen landete mit dem Rücken voran. Und ich glaube, die Abdrücke dort von den Stufen hat er immer noch dort in seinem Rücken, der Samoa Joe. Das kommt ja jedes Mal in Erinnerung, zumindest diejenigen, die damals ein wenig TNA verfolgt haben. Und hier großes Chaos in diesem Match sowieso, wenn Darby da ist, aber der hat dann auch noch hier die Ringmatte entfernt und die Polsterung rausgezogen. Da hat er auch ein paar Probleme gehabt mit seinem kleinen Messerchen da und die Zeit lief auch schon ab von der Sendung. Da musste er ganz schön schnell da die Seile aufraspeln, um die Matte abzuziehen. Das hat ihm aber am Ende nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Erst ging es ja durch diesen Tisch, vorher ging es auch noch unsanft dort auf Stühle, die im Ring aufgestellt wurden. Da war also alles dabei, um Darby kaputt zu machen. Und von den Seilen gab es dann am Ende den Muscle Buster und dann ist der Darby halt aufs Holz gekracht, nicht auf die Matte.
Ja, waren das alles kleine, lange Bretter oder das sah so aus, oder? Das wirkte nicht so wie so große Bretter, die da drunter waren, sondern wirklich wie mehrere kleine Bretter. Egal, es war auf jeden Fall auf Holz. Der Aufbau aus dem Holz hat Darby nicht so gut getan. Aber auch dem sicherlich hat es auch ein bisschen wehgetan, den Muscle Buster da auf das pure Holz in den Ring zu zeigen. Aber schönes Ende und auch der Sieg und erneuter Titelwechsel, der mich persönlich dann doch überrascht hat.
Hätte man nicht zwingend Geld drauf gesetzt, aber zumindest Samoa Joe ist jetzt der zweifacher TNT-Champion. Man hat aber dem Darby, muss man auch sagen, schon auch eine ansehnliche Regentschaft hier gegeben. Hatte das ja Anfang Januar gewonnen und dann jede Woche große Matches gezeigt. Und jetzt ist der Titel zurückgegangen an Samoa Joe, der jetzt nochmal auf Wardlow treffen wird. Denn Wardlow machte den großen Auftritt, sein Comeback. Erstmal, seitdem ihm die Haare abgeschnitten wurden, hat also keinen Man-Bun mehr, sondern eine fesche Kurzhaarfrisur. Steht ihm auch. Und der ist erzürnt und hat da richtig Stunk gemacht. Samoa Joe konnte dann vor Wardlow flüchten. Und Wardlow hat ja eh eine History mit den Securities. Hat die dann mal wieder hier durch die Gegend geworfen. Und hat auch noch einen der Securities über die Seile gepowerbombt. Das war in der Live-Übertragung auf TBS nicht mehr ganz zu sehen. Da musste man unbedingt mit Powerslap weitermachen. Aber der Security-Mann ist dennoch über die Seile gegangen und Wardlow ist zurück, hat hier eine große Reaktion bekommen. Mal gucken, ob das dann auch so bleibt und mal gucken, wann wir Wardlow gegen Samoa Joe bekommen.
Ja, in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft. Ich finde, Wardlow hat einen geilen neuen Look, sehr schick im coolen Anzug, schwarze Schuhe und die neue Frisur steht ihm ausgezeichnet besser als die alte Frisur, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, es wird Rampage geben mit dem Trios-Match mit Elite gegen Paige, Hardy und Cassidy, Rouge gegen Christopher Danielson. Swerve Strickland gegen Brian Pillman, Tony Storm und Saraya im Tag-Team. Und für Dynamite haben wir ja auch schon einiges erfahren. Mit The Acclaimed gegen Austin und Colton. Das kommt nämlich nächste Woche. Das Titelmatch MJF gegen Konosuke Takeshita im Eliminator-Match. Und wir haben Jamie Hayter gegen The Bunny. Auch ein Eliminator-Match um den World-Title der Damen. Dann haben wir das Garcia-Guevara-Gauntlet mit Ricky Starks und Bryan Danielson gegen Rouge. Das klingt wieder so, als würde Tony weiterhin seine Schablone da anlegen. Aber die Shows sind ja generell auch gut derzeit, ne? Es fehlt nur irgendwie so dieser Funke, der alles noch besonderer macht, um vielleicht auch das hinzubekommen, was WWE derzeit hat. Weil wrestlingmäßig, wie Sie sagen, ist also so ein Dynamite, einem Raw auch klar überlegen. Aber dieses Big-Time-Feeling, was dann die potenziellen Massen ziehen soll, falls es die noch gibt im Wrestling, das kriegt WWE schon besser hin.
Ja, Big-Time-Feeling ist tatsächlich irgendwie aktuell Mangelware. Also man sieht gute Matches, wie du gesagt hast, sehr gute Matches sogar. Aber so, man sieht es irgendwie jede Woche, weil es auch nach dem gleichen Schema abläuft. Aber ganz kurz, ich möchte nochmal auf deine Vorschau zurückzusprechen. Ja. Komm, du hast gesagt, bei Rampage gibt's Rush gegen Christopher Danielson. Wer ist denn Christopher Danielson?
Chris Daniels, so heißt er. Ich frage mich auch, ich habe das abgelesen und gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Es ist natürlich Chris Daniels. Christopher Daniels, so herum. Ja, mein Gott.
Tut mir leid, ich musste dich darauf nochmal aufmerksam machen, weil ich mich darüber sehr gefreut habe. Aber von Daniels zu Danielson natürlich ein paar Tage später dann bei Dynamite.
Ich denke auch, das ist ein Fehler, der verziehen werden darf.
Endlich wieder NXT.
Und damit nochmal kurz zu NXT, denn da gibt es ja am Wochenende auch einen großen Event, nämlich Vengeance Day in diesem Falle. Und das ist ja die erste Show jetzt außerhalb der WrestleMania-Wochenenden, wo ein NXT-Event nicht im Performance Center stattfindet. Seit Februar 2020. Zieh dir das mal rein. Das sind laut meines Taschenrechners 3 Jahre, die da ins Land gezogen sind.
Warte mal, das muss ich nachrechnen. Ja, 3 Jahre, stimmt.
Danke nochmal fürs Gegenchecken. Ja. 4-Augen-Prinzip hier.
Ja, 3 Jahre ist es her und ich freue mich sehr. Also endlich mal wieder, ja, dann ist es ein klassisches Takeover, oder? Kann man ja eigentlich sagen. Wobei es natürlich der Name aktuell noch nicht wieder verwendet wird. Warten wir ab, ob der wiederkommt. Aber ich freue mich. Also ich werde einschalten, ich werde mir das anschauen. Klar, jetzt so kurz nach dem Royal Rumble, so richtig gehypt ist man jetzt auch nicht auf. Aber ich glaube, da werden einige gute Matches dabei sein und vielleicht auch einige ja wichtige Wege, die in die neue Zukunft leiten werden. Da können wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, WrestleTix auf Twitter hat das schon mal nachgezählt. Aktuell so 4.900 Tickets, die da unterwegs sind für das Spectrum Center in Charlotte. Das ist auch eigentlich schon mehr als so manche Dynamite oder auf Augenhöhe mit vielen Dynamites jetzt zuletzt. Da ist man sicherlich auch im positiven Fahrwasser, was die guten Businesszahlen vom WWE angeht. Und wenn da 5.000, 6.000 Leute dann sitzen im Spectrum Center, was schon eine große Arena ist, da wird das auch ordentlich im TV ausschauen. Also von daher ist das ein guter Schritt, der dankenswerterweise auch belohnt wird, weil das ist mal dringend nötig, NXT eben auch außerhalb des Performance Centers zu präsentieren. Mit dem Main Event Bron Breakker gegen Grayson Waller, da gab es jetzt keinen großen Aufbau mehr diese Woche, aber der große Aufbau ist ja schon bei New Year's Evil passiert und da haben wir auch drüber gesprochen, wo der Ring kaputt ging, Waller unter kontroversen Bedingungen gegen Breakker verlor und der sportliche Leiter von NXT, der Shawn Michaels, direkt gesagt hat, nee Leute, da müssen wir jetzt aber nochmal ran und da wird es jetzt ein Steel Cage Match geben.
Ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich glaube, hier wird es den Titelwechsel geben und möglicherweise bereitet man Bron vor auf den Wechsel ins Hauptroster.
Das versprichst du mir jetzt schon seit einiger Zeit.
Ja, diesmal ist es so.
Ja, okay. Ich denke auch, dass, und das würde NXT jetzt auch mal dringend wieder ein bisschen auffrischen, Grayson Waller hier den Gürtel bekommt in diesem Steel Cage Match. So, und The New Day werden gegen 3 Teams antreten. Die haben ja im Dezember die Gürtel dann doch recht überraschend gewonnen. Und seitdem haben sich Gallus, die Chase U jetzt am Dienstag und Pretty Deadly schon zuvor qualifiziert. Wenn da so viele Teams antreten, dann wird man da gut rauskommen aus der Nummer, The New Day vielleicht die Gürtel wieder verlieren zu lassen, ohne gepinnt zu werden.
Ja, aber wer soll es sein? Da frage ich mich. Gallows will ich nicht mit den Gürteln sehen. Pretty Deadly werden logische Herausforderer, aber auch die werden früher oder später, ich kann es auch schon mal vorwegnehmen, im Hauptroster zu sehen sein, weil die sind fertig. Die braucht man da nicht mehr. Die haben alles erreicht. Die wird man hochschicken. Und ich bin ja ein großer Fan, kann ich ja mich jetzt auch mal outen, der Chase University. Ich mag die Geschichte gerne. Ich mag das Gimmick. Ich mochte auch Body Howard auch total gerne. Der ist ja jetzt übrigens, wie wir wissen, bei Dark aufgetreten, bei AW, der ehemalige Absolvent der Chase University.
Genau. War so ein bisschen das Maskottchen, ne, der die Flagge da trug und der recht überraschend entlassen wurde, jetzt vor ein paar Monaten.
Ja, der war scheinbar nicht gut genug, jetzt aber gut genug für Dark scheint er gewesen zu sein. Aber egal, also das auch ein Match, wo man mit einer Überraschung rechnen kann. Und zwar, die Chase University kommt ja beim Publikum richtig gut an. Mal schauen, ob es da auch den Titelwechsel gibt.
Ja, die Liebe, die man für Gallows hat bei Shawn Michaels und Triple H und wem auch immer, ja, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Chase U wäre auch mal eine neue Richtung, in die man gehen kann, obwohl das ja mehr so ein, ja, Comedy-Gimmick ist mit dem Duke Hudson und Andrew Chase. Und man weiß ja auch nicht genau, wie der Duke Hudson da wirklich über den Andrew Chase denkt. Aber gut, wenn man diese Geschichte ein bisschen vertiefen will mit den Gürteln, kann man das ja durchaus mal bringen, ne?
Ich glaube, die gleichen Leute, die Gallows-Fans sind und sagen, die müssen wir pushen, die erinnern mich so ein bisschen an die anderen coolen Jungs, die wir haben, an die Good Brothers. Lass uns die doch auch pushen, das sind beides gute Teams. Ich glaube so, das sind die ähnliche Fans, die beide Teams mögen.
Caden Carter und Katana Chance, die Damen-Tag-Team-Champions, treffen auf Fallon Henley und Kiana James. Was erwarten wir da?
Ja, ich glaube nicht, dass es hier einen Titelwechsel gibt. Man hat ja auch schon eine Geschichte auch mit Fallon Henley und Kiana James jetzt in den letzten Wochen auch gehabt. Caden Carter und Katana Chance jetzt auch schon länger, auch Tag Team Champions Katana Chance, auch ihren Namen vor einigen Monaten ändern müssen. Aber die beiden hat man damals überraschend ins Team gepackt und seitdem arbeiten sie wirklich sehr gut zusammen. Ich finde, die sind ein Team, was sehr, sehr gut funktioniert. Die Casey Rebels, wie ich sie mal genannt habe, in Anlehnung an den deutschen Rapper. Aber ich glaube, hier wird es auf jeden Fall die Titel verteidigen. Geben.
So, und dann gibt's Carmelo Hayes gegen Apollo Crews in einem 2-out-of-3-Falls-Match, wo Shawn Michaels gestern in der Pressekonferenz, dem Call zum Event, schon sagte, dass das ein Match ist, auf das er sich besonders freut. Hier, das sind ja zwei wirklich sehr gute Catcher. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch vom Ausgang her vielleicht der nächste Herausforderer dann sein könnte, mutmaßlich für Grayson Waller.
Ja, also warum auch nicht? Ich glaube aber, dass man auch hier, Entschuldigung, dass ich schon wieder sage, ich glaube, Carmelo Hayes, der ist auch soweit für das Hauptroster, weil ich glaube, nach WrestleMania wird man da einige von diesen Jungs, die ich gerade genannt habe, spätestens hochholen und Carmelo Hayes ist, glaube ich, einer von diesen Jungs, die nach oben geholt werden. Apollo Crews, der hat schon oben.
Aber warte doch mal, der Carmelo Hayes kann doch erst auch nochmal NXT-Champion werden, das hat er doch auch noch nicht erreicht.
Ja, das
hat mal er ganz nicht erreicht, ruhig hier, Shaggy Schwarz.
Den kannst du doch nicht, also das würde doch nicht passen gegen Grayson Waller. Also wenn Grayson Waller den Titel gewinnt, dann ist nicht Carmelo Hayes der nächste Herausforderer, sei denn, man turnt den. Aber das glaube ich passt auch nicht. Also ich glaube, Apollo Crews könnte ein möglicher erster Gegner für Grayson Waller sein.
Bin extrem gespannt, was hier passieren wird. Dijak gegen Wesley. Donovan Dijak mit diesem Neustart, dieses etwas aus der Zeit gefallene Gimmick als Kämpfer für Recht und Ordnung, aber das, was er selbst als Recht und Ordnung sieht.
Ja, also wir haben es ja auch schon mal gesagt, der wirkt so ein bisschen wie so ein Bösewicht aus den 80er-Jahre-Serien, aber nicht so wie der Hauptbösewicht, sondern wie seine rechte Hand, so auch so der Kleidungsstil, die tiefe Stimme, die er auch nutzt. Und aber die Geschichte ist schon schön aufgebaut, eine der am längsten erzähltesten Geschichten hier von den Geschichten, die wir hier auf der Karte haben. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Dijak hier verlieren lässt. Und wenn, dann vielleicht nur durch eine Glücksaktion von Wesley, aber man kann dem auch nicht schon wieder den Gürtel abnehmen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie es ausgehen wird.
So, und dann gibt's noch die Mädels. Und da gab es ja Roxanne Perez, die bereits im Dezember den Gürtel gewann von Mandy Rose, weil Mandy ja entlassen wurde, wie in irgendeiner Fantime-Geschichte. Und das war jetzt zwischen dem letzten NXT Premium Live Event Deadline im Dezember und diesem hier eigentlich so die größte Geschichte, beziehungsweise auch das größte NXT-Thema, was Schlagzeilen produzierte mit Mandy, die dann ja ordentlich abgeräumt hat bei Fantime. Und ich habe gestern den Shawn Michaels mal dazu befragt, was Geschichte mit Mandy angeht, ihre Entlassung und wo man dann zu eben Roxanne doch früher als gedacht umschwenken musste. Und wir können uns das mal gerade anhören, wie Shawn Michaels das beantwortet hat. Übrigens, das war das erste Statement von auch Shawn Michaels, dem obersten Mann bei NXT, zur Mandy-Entlassung.
Yeah, well, look, obviously not the ideal situation. You know, I will say, I guess if I'm allowed to say it for the record, you know, no, I didn't fire. I can't fire anybody. Only thing correct about any of that was I handle creative. But no, look, it was unfortunate. Obviously, I think Mandy was fantastic for us. I absolutely, enjoyed working with her. She was a phenomenal champion. We would have loved things to have gone differently and been able to build, our story with Roxanne. But we obviously, I was put in a position to where I had to make a call creatively. And so we did that. And that's one of the things that, you know, that I've learned doing this job is nothing comes before the brand. And we have to put those things forward. And that's what we did. We were, Roxanne was certainly where we were going regardless. We just went a few weeks earlier than we expected to. But the great thing is now we're right back on course. And I will say, honestly, I think the world of Mandy Rose, she was nothing but phenomenal with us. We'll miss her. But we are thrilled about Roxanne Perez being the NXT Women's Champion, taking us into the future.
Also schon mal ein Anliegen für Sean klarzustellen, ich war es nicht, der Mandy entlassen hat. Das kann man natürlich jetzt so sehen, wie man will. Ging auch der Impuls aus, sie rauszuwerfen von Sean, dass er das dann technisch nicht gemacht hat, was ja dann in einer anderen wahrscheinlich Management-Ebene dann doch letztlich entschieden wurde, ist klar. Aber er hat auch gesagt, mit Mandy Rose haben wir gern zusammengearbeitet. Wie sind denn deiner Meinung nach hier die Worte von Sean zu deuten?
Ja, ich glaube, Sean hofft sehr, dass man, nachdem ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dass man eine Mandy Rose irgendwann auch zurückholen wird. Er versucht auch da kein schlechtes Wort über sie fallen zu lassen, versucht auch sich so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Natürlich hat er es wahrscheinlich nicht entschieden, dass sie gehen muss.
Ja, muss man fairerweise auch sagen, weil die Meldungen, wie sie dann formuliert waren, von bestimmten US-Reportern, die wirken dann schon so, dass die Botschaft dort hieß, ja, Sean war es dann, der davon Wind bekam, von ihren Fantime-Geschichten, und dass dann er den Hammer hat fallen lassen, in natürlich Absprache wahrscheinlich mit seinen Kollegen in Stamford, ob das wirklich so war. Also Sean, wie du sagst, also ich war es nicht.
Ich glaube auch, dass es irgendwann so sein wird. Ich meine, da haben wir auch schon gemutmaßt. Die wird, nachdem Gras über die Sache gewachsen ist, bestimmt als nicht nur reichere, sondern auch berühmtere Person auch wiederkommen. Und ich glaube, unter dem großen Pop dann auch erstmal so auf der Seite der Faces stehen. Warum auch nicht? Ich meine, sie hat jetzt nichts Schlimmes gemacht. Der Dinge, die in der heutigen Zeit auch, glaube ich, eher Normalität sind. Und ich glaube, am Ende wird sie früher oder später wieder bei der WWE landen und dann erfolgreicher sein denn je.
Und in ihrer Rolle, muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, war sie ja auch gut. Von daher sind die lobenden Worte von Sean hier mit Sicherheit nicht einfach nur ein nettes Statement, sondern schon ernst gemeint.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, der ist ein großer Fan von ihr. Die hat ja auch wirklich gute Arbeit geleistet in ihrer Rolle, die sie hier gespielt hat. Das hat super gut funktioniert und sie war eine würdige Damen-Championess hier bei NXT. Und ich hoffe sehr, dass wir sie irgendwann wiedersehen. Ich meine, man kann im Moment eine ganze Menge von ihr sehen, aber ich hoffe, wir werden sie auch wieder im Ring sehen.
Und die letzte Info, was er ja quasi auch verraten hat, dass Roxanne Perez bei New Year's Evil, wo man das ja eigentlich machen wollte, schon auch Mandy dann den Titel abgenommen hätte. Und dann hat man das eben vorverlegt und direkt in der ersten NXT-Show nach Deadline im Dezember noch gebracht. Und Roxanne Perez trifft auf Jessie Jane und Gigi Dolin, die ja dieses Royal Rumble-Finish hatten bei New Year's Evil. Die Kolleginnen, Partnerinnen und auch die ehemals Verbündeten von Mandy bei Toxic Attraction, die gleichzeitig über die Seile stürzten.
Ja, haben wir schon uns ein bisschen drüber lustig gemacht über die Geschichte damals. Aber man hat hier aus der Not eine Tugend gemacht. Das sind eigentlich logische Herausforderungen. Man hat jetzt keinen großen Singles-Star, die man jetzt hier gegen Roxanne Perez hätte stellen sollen, aufgebaut. Ist noch nicht gepasst. Also mit Cora Jade geht man ja gerade auch in eine andere Richtung. Das Match wird sicherlich auch noch kommen. Vielleicht ist es die Geschichte dann danach, der beiden ehemaligen Freundinnen nochmal gegeneinander. Aber erstmal hier muss sie an den beiden vorbei, wo ich sagen muss, eine Gigi Dolin mit dem Gürtel, das wird auch gut aussehen, würde ich denken.
Ah, aber da gehen wir mal ganz stark von aus, dass das jetzt nicht der Fall sein wird, sondern Roxanne Perez, Regentschaft, die geht jetzt erst so richtig los. Und ich hoffe auch, dass man Jessie Jane und Gigi Dolin danach wieder als Team zusammenhält, oder? Ich glaube, zusammen haben sie hier bessere Perspektiven als allein, vor allem auch Jessie Jane.
Ja, vor allem Jessie Jane, weil Gigi Dolin, die finde ich schon ganz schnucklig.
Und das wissen wir.
Ich glaube auch, die könnte auch noch mehr zeigen. Aber im Team funktionieren die beiden ja auch sehr gut.
So, NXT hat die letzten Wochen nicht so ganz eine große Sache gewesen, ne? Nicht so richtig prickelnd, aber das Line-Up ist okay und auch mit der Kulisse, die man dann haben wird, ist das schon jetzt ein positiver Schritt wieder, so sehe ich das zumindest.
Ja, also mit dem, was man aufgebaut hat. Ich hätte gern die Creed-Brüder gegen das Shia vielleicht auch auf der Karte noch gesehen, weil das auch wirklich eigentlich ein gut aufgebautes Match war, aber okay, das Match hatten wir jetzt schon.
Genau, das gab es nämlich jetzt am Dienstag bereits. Und da haben Indus Shir dann mit der Hilfe von Jinder Mahal gegen die Creed-Brüder gewonnen. Ist auch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber man macht auch die NXT-Premium-Live-Events, genau wie die WWE-Großveranstaltung, macht man nicht zu lang. Ne? Und dann bringt man schon mal eher ein Match dann auch, was dort gepasst hätte im TV.
Ja, eben. Also es ist schon vollkommen okay, wie man es hier so auch aufgebaut hat. Und man will ja jetzt auch nicht 4 Stunden NXT sehen. Also es ist auf jeden Fall was, was man sehen kann, vielleicht auch sehen sollte. Aber ich glaube, da werden einige gute Matches dabei sein. Aber das kann man jetzt auch vorwegnehmen, nicht unbedingt gesehen haben muss, wenn es vorbei ist.
So, und ich habe heute hier zum Abschluss auch noch einen Tipp für dich, was du dir ansehen kannst. Denn das wurde mir gerade ja von der Apple TV-App auf mein Mobiltelefon gepusht. Die neue Jerks-Staffel gibt's jetzt. Staffel 5 auf Join ist gestartet.
Okay.
Es wird ja die letzte sein.
Ja, das ist die letzte, leider. Sehr gut, dass ich mein Join-Plus-Abo noch nicht gekündigt habe. Oder gibt's auf normalem Join auch?
Nee, da musst du, glaube ich, schon das Abo für haben. Deshalb werde ich jetzt auch erst mal ein paar Wochen warten, bis ich alle Folgen innerhalb einer Monatsgebühr gucken kann.
Tja, so ist er, der Chrissy.
Ja.
Immer noch am Brunsen.
Fanny Fox da. Er hat das Brunsen perfektioniert bei allen Streaming-Diensten.
Ich mach's anders. Ich abonniere einfach alle Streaming-Dienste und kündige nicht. So.
Ja, das ist auch clever. Da muss man sich solche Gedanken gar nicht machen. Das ist das Leben im Streaming-Luxus.
Ja, ist halt die Frage, was wirklich sinnvoller ist. Ich glaube,
dadurch. Bei Join weiß ich noch nicht, was ich mir da anschauen soll. Es gibt diese, also es gab, das läuft jetzt gerade im Free TV, diese Serie Blackout mit einem Stromausfall über Europa und was sich dann daraus entwickelt. Da haben die Deutschen versucht, so eine große Katastrophen und dann Heldengeschichte zu produzieren. Ich kann ja sagen, wenn die Deutschen sowas machen, wer heißt der? Heiner Lauterbach? Nicht Karl. Heiner Lauterbach war dabei und Moritz bleibt treu. Also da hat man dann schon Jessica Schwarz, glaube ich, schon die üblichen größeren Namen der deutschen Schauspielerei geholt. Wenn du mal, vielleicht, du hast ja selten Freizeit, aber wenn du mal nichts zu tun hast, guck dir das auch nochmal an in deinem Join Plus Abo, einfach weil es so schlecht ist. Es wird von Folge zu Folge. Also so richtig, wenn Deutsche was probieren, dann geht das ja meist daneben. Aber nicht bei Jerks, da freuen wir uns nämlich dann drauf.
Jessica Schwarz habe ich übrigens mal auf einer Party kennengelernt.
Ja?
Sehr, sehr hübsche und freundliche Frau.
Habt ihr Nummern ausgetauscht?
Ich sag nichts dazu.
Mhm. Ist auch schon vergeben, oder?
Ich sag nichts dazu.
Okay. Wer ist eigentlich deine neue Freundin?
Es ist nicht Jessica Schwarz.
Okay, dann ist das, okay. Ich wollte das auch nochmal hier klären, abschließen. So.
Noch nicht.
NXT kommt, einiges los sowieso jetzt in den kommenden Wochen. Also von daher, Shaggy, du bleibst schön dran und guckst dir alles für uns an, ne?
Ja, ich will erst mal ganz kurz googeln, wie Jessica Schwarz aktuell aussieht. Warte, ist schon nämlich ein paar Jahre her.
Ja, okay.
So, wie findet man aktuelle Bilder? Muss man ein aktuelles Bild eingeben? Wo wohnt Jessica Schwarz?
Fulda.
Wer ist der? Nee. Hier, Instagram. Okay.
Warte. Ja.
Warum nicht warum bei Google? Also auch eine doofe Idee.
Und, gibt's schon neue Infos?
Ja, also die schwarzen Haare sind weg.
Hat sie dann auch in den Nachnamen geändert? Folgerichtig?
Nee, aber müsste sie den Namen ja auch nicht ändern dann später, je nachdem. Aber ich folge jetzt einfach mal.
Stimmt, so. Die hat den gleichen Nachnamen wie du, ne? Hast du direkt eine Topic of Conversation mit ihr gehabt.
Ja, das ist eine gute Idee. Hey, hallo, ich hoffe. Nein, tatsächlich haben wir darüber geredet. Egal, anderes Thema, so.
Wir wollen das mal einfach in unserer Fantasie belassen. Diese tolle Begegnung zwischen Michael und Jessica, beide schwarz. Und das tun wir heute mit den drei magischen Worten, die lauten für euch: Alles erdenklich Gute.
Das, Freunde, war ein Power Wrestling Podcast.